Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Theo Gers im Studio. Herzlich willkommen. Das war eine Machtdemonstration mit einer Botschaft, an der es nichts zu deuteln gibt. Innerhalb von 5 Stunden sind zunächst gestern Abend mit Fuad Shukr, ein ranghoher Kommandeur der Hisbollah, und dann gegen 2 Uhr heute Nacht mit Ismail Haniyeh, der Kopf der Hamas, bei Luftschlägen ums Leben gekommen. Man könnte auch sagen, beide wurden eliminiert. Shukr in Beirut, Haniyeh in Teheran. Und es spricht vieles, eigentlich sogar alles, dafür, dass dieser Doppelschlag gegen 2 der ranghöchsten Feinde Israels von Israel auch selbst durchgeführt wurde. Droht jetzt ein Flächenbrand? Die Sorgen sind groß. Hören wir Annalena Baerbock.
Zentral ist, dass der regionale Flächenbrand jetzt verhindert wird und nicht die ganze Region ins Chaos gestürzt wird. Und dafür gilt es jetzt, den kühlen Kopf zu bewahren, mit einem kühlen Kopf zu reagieren, denn die Ausweitung der Kampfhandlungen hätte katastrophale Folgen für die Menschen.
Soweit die Bundesaußenministerin heute Nachmittag. Über den Doppelschlag sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Wir schauen auf die Reaktionen in der Region. Wir berichten über einen Fall von erwiesener chinesischer Staatsspionage in Deutschland, über das Gedenken an den Warschauer Aufstand heute vor 80 Jahren, und wir schauen nach England, nach Southport, wo es nach der Ermordung von 3 Mädchen zu schweren Krawallen gekommen ist. Zunächst aber zu unserem Korrespondenten Clemens Fehrenkotte in Tel Aviv. Herr Fehrenkotte, ein Todfeind Israels ist tot. Ismail Haniyeh, der Chef der Hisbollah. Fuad Shukr, ein Kommandeur der Hisbollah, ist nach Angaben der israelischen Armee auch tot. Vor wenigen Minuten kam sogar die Bestätigung aus Beirut, man habe seinen Leichnam gefunden. Die Bestätigung kam von der Hisbollah. Und Israel, die Regierung, sie schweigt?
Sie schweigt dazu jedenfalls zu der Tötung von Ismail Haniyeh in Teheran. Das ist ein Thema, um das die Regierung und auch die Armeekreise einen großen Bogen machen. Und das ist allerdings ähnlich wie in vergleichbaren Fällen, dass sie dazu nichts sagt. Sie sagt sehr wohl, und Sie haben es auch erwähnt, im Fall von Beirut und dem wichtigsten Befehlshaber militärischer Natur und strategischen Kopf der Hisbollah, Fuad Shukr, dessen Überreste jetzt wohl hier eben gefunden worden sind. Das haben sie sehr, sehr rasch nach diesem Drohnenangriff bekannt gegeben und auch gesagt, warum.
Aber es ist schon auch plausibel, dass Israel hinter dem Militärschlag gegen Haniyeh steckt. Immerhin war das in Teheran.
Sicherlich. Das ist etwas, was hierzulande mit einem gewissen, sag ich mal, Bonmot jeweils bemäntelt wird. Die ganzen Fernsehkanäle, Radiokanäle sind seit heute Morgen voll damit, auch mit ehemaligen Militärs, mit Sicherheitsexperten. Und die sagen dann auch, das war also wirklich ein doller Doppelschlag gewesen. Ich sag's mal ein wenig salopp und mit dieser militärischen Präzision, das sei schon außerordentlich beeindruckend gewesen. Wer immer das dann auch getan habe, kommt dann der Zusatz. Insofern ist das etwas, was offiziell nicht bestätigt ist. Aber ich glaube, alle im Land gehen davon aus, dass das jedenfalls nicht irgendwie andere Mächte gewesen sein könnten.
Herr Fehrenkotte, reden wir über das Opfer, reden wir über Ismail Haniyeh. War er wirklich noch der große Führer der Hamas, der führende Kopf hinter dem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober letzten Jahres?
Er war inzwischen nur noch ein Scharnier, wenn man das so sagen möchte, ein Scharnier zwischen der Außenwelt. Er war ja die ganze Zeit in Doha, Katar für mehrere Jahre, und ein Scharnier zu wem? Zu dem Auftraggeber des Massakers vom 7. Oktober. Und das ist etwas im Gazastreifen, Shinwar. Und das ist etwas, was funktional für viele Themen seit Kriegsbeginn zentral war. Von daher ist er nicht so rasch zu ersetzen in dieser Funktion. Die Hamas sagt selber, wir können jederzeit den Nachfolger benennen. Von daher, von dem großen Hamas-Anführer kann man nicht sprechen. Wohl aber, er war eine der bekanntesten Figuren seit Mitte, Ende der 90er Jahre, das palästinensische Gesicht der Hamas im eigenen Lande und vor allen Dingen halt auch im Ausland.
Reden wir noch über den Angriff gestern Abend auf Fuad Shukr, auf den ranghohen Hisbollah-Kommandeur. Steckt dahinter die gleiche Botschaft wie mutmaßlich bei dem Anschlag auf Haniyeh? Wer Israel angreift, ist nirgendwo sicher?
Ich denke, da gab es zum Teil auch eine andere Abwägung, die da so lautete, bei der Frage, was macht jetzt das israelische Militär nach dem Raketenangriff vom Samstagabend auf den Golan hin? Dann kam offenbar die Überlegung zustande, wir werden nicht militärische Befehlshaber, sondern diejenigen, die hinter dem Schreibtisch sitzen, und zwar die wahren Köpfe, angreifen. Und diese Figur war Fuad Shukr, der seit fast 40 Jahren fast für die Hisbollah in vielen, vielen Terroranschlägen und Aktionen beteiligt war und vor allen Dingen der zentral war für die Raketenforschung und die technologische Verfeinerung des erheblichen von Teheran finanzierten Raketenpotenzials.
Nun hat gestern Abend Teheran bereits Vergeltung gesprochen für Haniyeh. Wie ist jetzt die Stimmung bei Ihnen in Israel, Herr Fehrenkotte? Ist das jetzt mehr Genugtuung oder hat man auch Sorgen vor einer Eskalation?
Ich denke mal, das Erstere überwiegt ganz sicherlich. Ich habe auch im Laufe des Tages zwar nur mit wenigen sprechen können, aber ich quer durch die Bank, aber ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass es da jemanden gäbe, der das eine schlechte Nachricht, den sogenannten Doppelschlag gegen Hisbollah und Hamas betrachten würde. Es gibt auch keine Befürchtungen, wohl allerdings eine erhöhte Aufmerksamkeit. Das ist etwas, was jetzt natürlich in den kommenden Tagen entscheidend sein wird. Schauen wir mal ein bisschen auf den Fahrplan, in Anführungsstrichen, wenn man das mal so sagen darf. Es gibt morgen die offizielle Trauerfeier in Teheran. Dann wird Haniyehs Leichnam überführt nach Doha, dort die Beisetzung am Freitag. Und vorher, so meine Mutmaßung, dürfte nichts Wesentliches geschehen. Und in der Zwischenzeit werden sich unter anderem alle Beteiligten ihre strategischen Interessen überlegen, was jetzt wert ist.
Ganz kurz noch, Herr Fehrenkotte, sind diese beiden Angriffe jetzt Vorboten möglicherweise auf mehr, auch wenn es möglicherweise nicht morgen losgeht, aber auf ein militärisches Vorgehen Israels gegen die Hisbollah zum Beispiel im Libanon?
Also die Hisbollah steht unter gewaltigem Druck zu reagieren, fast noch mehr als der Iran. Der Iran kann es strategisch überlegen. Aber seit gestern, auch vor allem gestern Nacht, dieser Tötung von Haniyeh in Teheran, das war ein Schlag ins Gesicht für das Regime und das will und kann es offenbar nicht auf sich sitzen lassen.
Clemens Fehrenkotte mit Einschätzungen über die aktuelle Lage in Israel, die Stimmung im Land und über die Stimmung drumherum. Vielen Dank nach Tel Aviv. Und wir schauen auf die andere Seite des Konflikts. In der arabischen Welt hat der mutmaßliche israelische Doppelschlag große Empörung, aber eben auch unüberhörbare Rufe nach Rache und Vergeltung ausgelöst. Und die Rufe und Drohungen, sie werden eher lauter als leiser. Sabina Matai berichtet.
Der Verbleib von Hisbollah-Kommandeur Fuad Shukr ist auch fast 24 Stunden nach dem israelischen Angriff auf sein Haus in Beirut ungeklärt. Fuad Shukr hielt sich zum Zeitpunkt des Angriffs in dem getroffenen Gebäude auf, hieß es in einer Verlautbarung der Hisbollah, die am Morgen im libanesischen TV-Sender Al-Manar verlesen wurde. Der Sender steht der Miliz sehr nahe. Einsatzkräfte suchten in der Ruine seines Hauses jedoch weiter nach dem engen Berater von Hisbollah-Chef Nasrallah. Sobald sein Schicksal feststehe, wolle die Miliz über ihre Reaktion entscheiden, hieß es in der Mitteilung. Da hatte das israelische Militär längst bekannt gegeben, dass es Shukr getötet habe. Israel legt ihm jenen Raketenangriff zur Last, bei dem am Samstag 12 Kinder und Jugendliche auf dem Golan gestorben waren. Wir verurteilen diesen Angriff auf den Süden von Beirut und warnen vor einer Eskalation, erklärte der libanesische Informationsminister. Irans Botschafter im Libanon goss dagegen Öl ins Feuer. Hisbollah ist fest entschlossen, zur rechten Zeit und in angemessener Weise auf dem, so wörtlich, zionistischen Feind Israel zu reagieren, erklärte Mojtaba Amani. Die Hisbollah ist Irans Speerspitze im Libanon. Noch größere Empörung rief im Iran die Tötung von Hamas-Chef Ismail Haniyeh hervor. Haniyeh hatte sich aus Anlass der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten in Teheran aufgehalten. Der Angriff wird allgemein Israel zugeschrieben, eine Provokation für den Iran. Die iranische Antwort wird definitiv kommen, kündigte Mojtaba Amani in Beirut an. Rache für Haniyehs Tod sei Pflicht, weil der auf iranischem Boden getötet worden war, hatte zuvor das geistliche Oberhaupt Ayatollah Khamenei in Teheran erklärt. Die mächtige Revolutionsgarde ließ verlauten, Teheran und die Achse des Widerstands, die von Iran geführt wird, würden reagieren. Das heißt möglicherweise auch, dass Teheran die Vergeltungsschläge von Stellvertretern wie Hamas, der Hisbollah und den Houthis im Jemen verüben lässt. Ägypten, das gemeinsam mit Katar versucht, eine Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel sowie die Freilassung israelischer Geiseln aus der Gewalt der Extremisten zu vermitteln, warf Israel unterdessen mangelnde Bereitschaft zur Deeskalation vor. Katars Ministerpräsident äußerte jetzt Zweifel an den Vermittlungsversuchen. Er frage sich, wie Vermittlung gelingen könne, wenn eine Seite den Verhandlungsführer der anderen ermorde, schrieb er auf der Online-Plattform X.
Sabina Mattei über die Rufe nach Vergeltung gegen Israel in der arabischen Welt. Während sich also im Nahostkonflikt die Wolken immer mehr verdüstern, gibt es auch ganz kleine Zeichen, dass sich für die Menschen doch noch etwas bessern könnte. Die Europäische Union hatte nach dem Massaker der Hamas im Oktober letzten Jahres ihre Zahlungen an die Palästinenser gestoppt. Es wurde geprüft und nun entschieden, die EU zahlt wieder Nothilfen aus. Allerdings nicht ohne Auflagen. Aus Brüssel, Sabrina Fritz.
Mit dem Geld sollen die Gehälter und Renten der Angestellten bezahlt werden. Außerdem sollen die Mittel den Weg für einen Wiederaufbau des Gazastreifens bereiten, wie es in einer Erklärung der EU-Kommission heißt. Eine starke und reformierte Palästinenserbehörde sei der Schlüssel für eine Zwei-Staaten-Lösung, schreibt die EU-Kommission. Die Regierung der Palästinenser ist umstritten. Sie hat wenig Rückhalt in der Regierung, leidet unter Korruption und hat seit dem Krieg im Gazastreifen weiterhin Einfluss verloren. Auch die EU fordert eine umfassende Reform. Alle Auszahlungen seien an die vereinbarten Reformschritte geknüpft, heißt es. Insgesamt will die EU die Palästinenserbehörde in den nächsten Monaten mit 400 Millionen Euro unterstützen. Das Geld wird zum Teil als direkte Zahlung, zum Teil als Kredit gewährt. Die Summe, die für einen Wiederaufbau des Gazastreifens benötigt wird, sei darin nicht enthalten, heißt es aus Brüssel. Seit dem Krieg mit Israel sind nach offiziellen Untersuchungen rund 80% der Gebäude beschädigt.
Sabrina Fritz berichtete uns so viel für jetzt zur brenzligen Lage im Nahen Osten. Wir gehen ins Inland. Es kommt nicht alle Tage vor, dass das Auswärtige Amt in Berlin den chinesischen Botschafter einbestellt, um mit eben diesem Klartext zu reden. Aber heute war so ein Tag. Denn im Auswärtigen Amt wie auch im Innenministerium sind sich die Experten sicher. Hinter einem Cyberangriff auf das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie steckt China. Und zwar staatliche Stellen in China. Das erklärt den Anpfiff für den Botschafter, den dieser jetzt nach Peking übermitteln muss. Aus Berlin Johannes Kuhn.
Der Cyberangriff auf das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie in Frankfurt am Main, kurz BKG, fand bereits 2021 statt. Ende 2023 hatten Spiegel, ZDF und der Standard darüber berichtet. Nun konnte die Bundesregierung nach eigenen Angaben nachweisen, dass China hinter dem Hack steht. Sebastian Fischer, Sprecher des Auswärtigen Amts, heute in Berlin.
Wir konnten dies im Rahmen eines nationalen Attribuierungsverfahrens auf Grundlage einer gründlichen technischen Analyse feststellen. Die Verantwortlichkeit können wir chinesischen staatlichen Akteuren zuordnen. Dazu liegen uns belastbare Informationen unserer Nachrichtendienste vor.
Als Reaktion bestellte die Bundesregierung erstmals seit 1989 den chinesischen Botschafter ein. Man fordere Peking auf, derartige Cyberattacken zu unterlassen und zu unterbinden, so Bundesinnenministerin Nancy Faeser in einer Pressemitteilung. Die Bundesbehörde BKG ist für Geodaten aller Art zuständig. So liefert sie Karten und Daten für die Planung von Windkraftanlagen, Mobilfunkmasten oder Stromtrassen. Bei Naturkatastrophen kann sie aktuelle Satelliten und Luftbilder bereitstellen. Weil die Datensätze teils sensible Bereiche betreffen, spricht Faeser von einem schweren Cyberangriff. Verantwortlich für die digitale Spionageaktion ist Spiegel und ZDF zufolge die bekannte staatsnahe chinesische Hackergruppe APT-13. Die Verantwortung konkret nachzuweisen ist allerdings nicht trivial. Faeser-Sprecher Maximilian Kall.
Es sind dabei sogenannte Verschleierungsnetzwerke genutzt worden. Das heißt, die Angreifer kompromittierten Endgeräte von Privatpersonen und Unternehmen.
Ob und welche Daten die Hacker erbeuten konnten, wurde nicht mitgeteilt. Das betroffene Netzwerk innerhalb des BKG sei inzwischen wieder aufgebaut worden.
Johannes Kuhn berichtete. Die polnischen Cyberangriffe aus China sind unerwünscht. Es liegt etwas in der Luft und damit kommen wir zu einem Themenwechsel. So beschreiben gerade Geheimdienstexperten eine Entwicklung, die zum Teil in Deutschland, zum anderen aber auch in Russland und offenbar auch in Belarus spielt. Und vielleicht sind auch die Amerikaner noch mit im Boot. Aber nichts Genaues weiß derzeit niemand, nachdem der belarussische Präsident Lukaschenko einen zum Tode verurteilten Deutschen begnadigt hat. Immerhin das. Und seitdem schießen die Spekulationen über einen möglichen Gefangenenaustausch weiter ins Kraut. Christina Nagel.
Im Auswärtigen Amt war die Nachricht über die Begnadigung mit Erleichterung aufgenommen worden. Die Entscheidung, erklärte ein Sprecher, sei überfällig gewesen. Wie es nun weitergeht, ist allerdings offen. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, dass man sich weiter intensiv dafür einsetzt, dass der Mann nach Deutschland zurückkehren kann. Spekulationen über einen möglichen Deal, einen Gefangenenaustausch zum Beispiel, ließen die Sprecher der Bundesregierung auch heute unkommentiert. Die belarussische Seite hatte angedeutet, dass es im Fall des Deutschen Lösungsmöglichkeiten gebe und man entsprechende Vorschläge unterbreiten werde. Der Betroffene war von einem belarussischen Gericht wegen angeblichen Söldnertums und Terrorismus zum Tode verurteilt worden. Belarus ist das letzte Land in Europa, das die Todesstrafe vollstreckt. Das belarussische Staatsfernsehen hatte vor wenigen Tagen ein Video veröffentlicht, in dem sich der Mann nicht nur schuldig bekannte, sondern auch den Präsidenten um Gnade bat. Eine solche Zur Schaustellung von Verurteilten ist in Belarus keine Seltenheit. Sie dient auch dazu, Lukaschenko in Szene zu setzen, als strengen, aber scheinbar barmherzigen Machthaber.
Die polnische Hauptstadt Warschau steht heute und morgen ganz im Zeichen des Gedenkens an den Warschauer Aufstand, der morgen vor 80 Jahren, also am 1. August 1944 begann. 63 Tage dauerte der verzweifelte und ungleiche Kampf gegen Wehrmacht und SS. Dann hatten die Nazis den Widerstand mit brutalster Gewalt gebrochen. Vor einer knappen halben Stunde haben die Gedenkfeiern in Warschau begonnen, auf der Bundespräsident Steinmeier um Vergebung und Versöhnung bittet. Jetzt, vorher am Nachmittag, hatte er sich mit ehemaligen polnischen Widerstandskämpfern getroffen. Sophie Rippmann.
Als die Warschauer Zivilbevölkerung am 1. August vor 80 Jahren zu den Waffen griff, hatte sie 5 Jahre brutale Unterdrückung durch die Deutschen hinter sich. Gegen die wollte sie sich wehren. Nun reichten die hochbetagten Widerstandskämpfer einem deutschen Staatsoberhaupt die Hand. Der Bundespräsident zeigte sich davon berührt und sagte, er sei dankbar, dass, so wörtlich, sie trotz dessen, was sie erlebt haben, nach einem Weg gesucht haben, zur Wiederannäherung zwischen Polen und Deutschen beizutragen und sich auch der Versöhnungsarbeit verschrieben haben. Diese sei nur möglich dank, Zitat, so mutiger Menschen wie ihnen. Auch die Aufständischen zeigten sich berührt. Es sei eine Ehre, mit dem deutschen Bundespräsidenten zu sprechen, sagten sie während des einstündigen Gesprächs. Im Anschluss wird Steinmeier bei der Hauptgedenkfeier vor dem Denkmal des Warschauer Aufstands eine Rede halten. Steinmeiers Besuch findet vor dem Hintergrund polnischer Reparationsforderungen statt. Die Tusk-Regierung spricht zwar nicht mehr von Reparationen, wie es die PiS getan hatte, aber auch sie erwartet eine Wiedergutmachung, etwa in Form von Zahlungen an die noch lebenden NS-Opfer in Polen.
Gedenkfeier an den Warschauer Aufstand, Sophie Rebmann berichtete. Und wie sehr die Dinge beieinander liegen, zeigte sich heute in Leipzig vor dem 5. Senat des Bundesgerichtshofs. Dort will eine heute 99-jährige Deutsche, die im Krieg als Sekretärin im KZ Stutthof bei Danzig arbeitete, erreichen, dass ein Urteil wegen tausendfacher Beihilfe zum Mord gegen sie aufgehoben und sie freigesprochen wird. Max Bauer.
Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs in Leipzig hat heute über eine historische Frage verhandelt. Kann auch eine Sekretärin in einem KZ der Nazis Gehilfin beim tausendfachen Massenmord gewesen sein? Ja, hatte 2022 das Landgericht Itzehoe gesagt und die heute 99-jährige Irmgard F. wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Als Sekretärin im KZ Stutthof habe sie eine wichtige Position innegehabt und die Massenmorde im Lager unterstützt und gefördert. In der heutigen Verhandlung beantragte der Verteidiger von Irmgard F. hingegen einen Freispruch. F. sei nicht mit SS-Wachmännern in den Vernichtungslagern der Nazis vergleichbar. Ihre Tätigkeiten in der Schreibstube des KZ Stutthof seien neutrale Handlungen gewesen, ohne hinreichende Bezüge zu den Mordtaten. Der Vertreter der Bundesanwaltschaft widersprach dem deutlich. Irmgard F. habe in Stutthof als Sekretärin des Lagerkommandanten eine einzigartige Stellung innegehabt. Sie habe an der Schaltstelle gearbeitet, wo über Leben und Tod entschieden wurde. Deshalb habe sie Beihilfe zum grausamen Mord in über 10.000 Fällen begangen. Jetzt muss der BGH über diese Frage entscheiden. Ein Urteil wird am 20. August verkündet.
Max Bauer berichtete. Die britische Kleinstadt Southport steht immer noch unter Schock, einem doppelten Schock. Am Montag waren in der Stadt 3 Mädchen erstochen worden. Sie waren 6, 7 und 9 Jahre alt und der mutmaßliche Täter erst 17. Das war der erste Schock. Gestern nun kam es bei einer Gedenkfeier zu schweren Krawallen. Das hat den zweiten Schock ausgelöst. Franziska Hoppen.
Ein Video zeigt, wie eine Gruppe Männer Polizisten mit Gegenständen beschmeißt, unter anderem mit Mülltonnen. Später wird klar, auch Pflastersteine waren dabei. Nach Angaben der Polizei wurden am Dienstagabend fast 40 Einsatzkräfte bei den Krawallen verletzt. Die meisten mussten im Krankenhaus behandelt werden. Auch ein Polizeiauto wurde in Brand gesetzt und Mülltonnen. Die Straßen glichen einem Trümmerfeld. Das Video zeigt eine schwarze Rauchsäule, die über dem sonst so verschlafenen Küstenort Southport in den Himmel ragt. Zuvor hatten sich die Randalierer vor einer Moschee versammelt und rechtsradikale Parolen gebrüllt. Der Vorsitzende der Moschee, Ibrahim Hussein, beschreibt die Ereignisse im BBC-Radio so.
We went inside the mosque and we locked the mosque and we started to hear all the abuse and the shouting and obviously it was quite frightening.
Hussein und andere Gläubige hätten die Moschee von innen abgeschlossen und dann die Parolen von außen gehört. Das sei beängstigend gewesen.
They smashed all the windows. They broke all the fences.
Alle Fenster der Moschee seien zerstört worden und die Zäune auch. Hussein sagt, er könne den Hass nicht nachvollziehen.
We lived happily for about 30 years with the local community. They love us. And we love them.
Seit gut 30 Jahren lebe die muslimische Gemeinde in Southport Seite an Seite mit ihren Nachbarn. Man möge sich gegenseitig. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei den Randalierern am Dienstagabend um Mitglieder rechtsextremer Gruppen, vermutlich um Anhänger der English Defence League. Auch der Labour-Abgeordnete für Southport, Patrick Hurley, teilt diese Einschätzung, wie er im BBC-Interview sagt.
These were thugs who'd got the training. These were not people from Southport.
Das seien keine Anwohner aus Southport gewesen, sondern Professionelle, die den Tod von 3 kleinen Mädchen missbraucht hätten, um ihre eigenen politischen Ziele durchzusetzen. Dabei hätten sie genau die Einsatzkräfte angegriffen, die nach dem Messerangriff als erste zur Stelle waren.
They were using the horrific incident on Monday, the deaths of 3 little kiddies, for their own political purposes and to attack the very same first responders who had been on the scene on Monday.
Hintergrund für die Ausschreitungen sind nach Einschätzungen von Reportern vor Ort falsche Berichte über die Herkunft und Religion des mutmaßlichen Täters, die in den sozialen Netzwerken kursierten. Joe Mulhall von der Organisation Hope Not Hate, zu Deutsch Hoffnung statt Hass, die sich gegen Rassismus einsetzt, erklärte:
Within moments, in fact, of that horrifying attack.
Innerhalb von Minuten nach dem Messerangriff konnten wir sehen, wie sich Fake News rasend schnell verbreiteten und viel Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken bekamen, vor allem von rechts außen, wo behauptet wurde, der Angreifer sei Muslim, ein Flüchtling.
That the attacker was a Muslim, as has been mentioned, claiming that they may have arrived on a boat.
Diese Falschinformationen seien dann von bekannten Rechtsextremen mit vielen Followern weiterverbreitet worden. Auch Nigel Farage, Chef der Rechtsaußenpartei Reform UK, mischte mit und stellte die Frage, ob die Polizei der Bevölkerung nicht die Wahrheit über den Angreifer verschweige. Am Mittag scheint sich die Lage in Southport wieder beruhigt zu haben. Ibrahim Hussein, Vorsitzender der angegriffenen Moschee, nutzte sein BBC-Interview, um sich bei den Nachbarn für ihre Unterstützung zu bedanken.
I would love to thank the local community for beautiful messages that they kept sending of support. They said we will do whatever we need to do to protect the mosque.
Die Anwohner in Southport kamen am Vormittag zusammen, um die Trümmerreste der Nacht wegzuräumen.
Franziska Hoppen berichtete. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist in diesem Jahr, anders als sonst im Sommer, nicht gefallen, sondern gestiegen. Ein Zeichen für die Wachstumsschwäche im Land. Wolfram Welzer.
Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im Juli weiter gestiegen. 2.809.000 Menschen waren gemäß der gesetzlichen Definition arbeitslos, 82.000 mehr als im Juni, 192.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,0%, berichtete BA-Vorstand Daniel Terzenbach.
Zu Beginn der Sommerpause sind Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung stärker gestiegen als üblich. Und die Beschäftigung wächst nur noch wenig und die Unternehmen melden weiterhin nur Verhalten neuer Arbeitsstellen. In dieser Dimension ist dies nicht üblich.
Unterbeschäftigt sind diejenigen Menschen ohne Job, die zum Stichtag Mitte des Monats krank waren oder an Sprachkursen und Weiterbildungen teilnahmen. Zählt man sie mit, so kommt man auf eine Zahl von knapp 3,6 Millionen, also ebenfalls deutlich höher als vor einem Jahr. Besserung ist nach Ansicht der Bundesagentur für Arbeit nicht in Sicht. Die schwache Wirtschaftsentwicklung belastet den Arbeitsmarkt, so BA-Vorstand Terzenbach. Im Vergleich der Bundesländer hat Bayern mit 3,6% die niedrigste, Bremen mit 11,3% die höchste Arbeitslosenquote.
Der Arbeitsmarkt erstottert hierzulande, Wolfram Welzer berichtete.
Deutschlandfunk. Olympia aktuell.
Tja, und in Paris, da ist heute viel passiert. Es gab weitere Medaillen für das deutsche Team. Christian von Stülpnagel aus unserer Sportredaktion mit dem Update.
Genau, es gab fast schon einen kleinen Medaillenregen heute für die deutsche Mannschaft. Gleich dreimal Edelmetall. Das Neueste, vor wenigen Minuten hat sich Elena Lillig im Kanuslalom Silber gesichert. Thorsten vom Wege.
Sie hat eine Riesenfahrt gemacht bei den Kanadierfahrerinnen hier durch den Stangenwald im Kanupark von Paris. Sie fuhr Bestzeit, musste dann allerdings lange warten, weil noch 6 Starterinnen hinter ihr dran waren. Und Jessica Fox als einzige an ihr vorbeikam. Und als dann die Tschechin Gabriela Zadkova als letzte startend die Zeit von Lillig nicht erreichen konnte, da stand fest, es ist die Silbermedaille für die Augsburgerin. Der größte Erfolg ihrer Karriere, auch wenn sie schon Weltmeisterin und Europameisterin war.
Also Elena Lillig mit Silber im Kanuslalom. Zuvor, wenige Minuten vorher, hat sich aber auch Miriam Buttgereit Silber gesichert im Judo in der 70-Kilo-Klasse. Im Finale stand sie der kroatischen Weltranglisten-Ersten Barbara Matic gegenüber und hat diesen Kampf am Ende knapp verloren. Dennoch ist es ein großer Erfolg für die deutsche Judoka. Dann machen wir erst einmal weiter mit Angelique Kerber, deren Karriere ist nämlich heute zu Ende gegangen im Viertelfinale des Tennisturniers, berichtet Ina Kast.
In einem physisch extrem anstrengenden Match hat Angelique Kerber gegen ihre 15 Jahre jüngere Konkurrentin Zheng aus China nie aufgegeben und trotzdem haben die Kräfte am Ende nicht gereicht. Beide Spielerinnen hatten bei sehr hohen Temperaturen Probleme, ihre Aufschlagspiele durchzubringen. Den ersten Satz gewann Kerber im Tiebreak, der zweite Durchgang ging mit 6-4 an die Chinesin. Für den dritten Satz hatten beide Spielerinnen dann kühlere Bedingungen, weil wegen des einsetzenden Regens das Dach über dem Center Court geschlossen wurde. Kerber schaffte ein zwischenzeitliches 4-1, brach dann aber ein. Wunder bei fast 3 Stunden Spielzeit. Der letzte Schlag von Angelique Kerber war eine Vorhand ins Netz, womit die Chinesin den entscheidenden Tiebreak gewonnen hatte.
Den Anfang gemacht beim deutschen Medaillenregen haben heute tatsächlich die Frauen beim Rudern, nämlich im Doppelvierer, das neue Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes. Denn sie haben für den Verband das erste Edelmetall aus dem Becken, aus dem Kanubecken gefischt, Ruderbecken gefischt. Davon berichtet uns Henrik Glückhoff.
Der deutsche Doppelvierer der Frauen im Finale lange auf dem letzten Platz. Aber dann Schlag für Schlag, Stück für Stück weiter nach vorne und kurz vor Schluss.
Deutschland auf Rang 3. Wird das die Bronzemedaille? Haarscharf wird's auf jeden Fall. Die letzten Schläge. Aber das deutsche Boot hat die Bootspitze vorne und holt die Bronzemedaille. Und da gehen sofort die Arme hoch.
Ein Kraftakt auf den letzten Metern der 2-Kilometer-Strecke für die 4 Ruderinnen um Maren Völz.
Ab 800 Meter haben wir einfach nur noch draufgezimmert. Wir waren halt auf 4. Deswegen jeden Schlag drauf, mehr Beine ab. Alles.
Ein Schlussspurt par excellence. 4 Zehntel Vorsprung. Ein Wimpernschlag. Der Frauendoppelvierer, das erfolgreichste deutsche Ruderboot der Olympiageschichte. In Tokio vor 3 Jahren erstmals ohne Medaille. Und jetzt.
Medaille de bronze, représentant l'Allemagne.
Bronze medalists representing Germany.
Tränen bei der Siegerehrung und danach immer noch ein bisschen Fassungslosigkeit bei Schlagfrau Pia Greiten.
Einfach pure Freude. Das Rennen war sicherlich für uns irgendwie auch genauso spannend wie für außen. Dass es dann am Ende da gereicht hat, das kann ich gerade irgendwie noch nicht ganz begreifen, aber ja, unglaublich glücklich.
Mit Platz 3 hinter Großbritannien und den Niederlanden nach einer bemerkenswerten Aufholjagd.
Berichtet Henrik Glückhoff und von der Silbermedaille von Miriam Buttgereit können wir dann später im Programm berichten. 22.50 Uhr haben wir Sport aktuell, dann natürlich wieder mit den neuesten Informationen von den Olympischen Spielen in Paris und mittlerweile 3 Medaillen vom deutschen Team. Vielleicht werden es ja noch mehr gerade spielen, unter anderem noch die Hockeyherren gegen die Niederlande, auch wenn es da noch nicht um die Medaillen, sondern erstmal ums Viertelfinale geht.
Tja, So viel für Sport, zum Sport für jetzt mit Christian von Stülpnagel. Und wie gesagt, um 22.50 Uhr, um 10 vor 11 wieder Sport im Deutschlandfunk, wieder mit Christian von Stülpnagel. Das waren die Informationen am Abend. Wie es im Abend mit der Nachrichtenlage weitergeht, das erfahren Sie hier im Deutschlandfunk ab 23.10 Uhr, unter anderem mit einem dann aktuellen Bericht aus Warschau über die Gedenkfeiern zum Warschauer Aufstand von 1944. Mein Name ist Theo Gers. Ich wünsche noch einen schönen Abend.